Das passierte in Florida, irgendwann zwischen 2004 und 2006. Ich war damals etwa 7 Jahre alt und meine Schwester war ein paar Jahre älter als ich. Ich bin französisch-amerikanisch und bin im Ausland aufgewachsen. Deshalb war es immer eine interessante Erfahrung, meine Großeltern in den Vereinigten Staaten zu besuchen. Sie hatten einen Nachbarn, der, soweit ich mich erinnere, ein sehr alter und dünner Mann war, und er hatte eine Ehefrau. Wir sahen sie fast nie. Manchmal sahen wir sie beim Zurückschneiden der Büsche und gelegentlich starrte sie meine Schwester an, während wir im Hinterhof herumrannten. Meine Großeltern wohnten früher in einem anderen Haus, nur ein paar Häuser entfernt von dem jetzigen. Ich erinnere mich, dass ich einige Spielsachen im alten Haus zurückgelassen hatte und ich wollte sie immer holen, aber ich tat es nie. Ich erinnere mich, dass der alte Mann mehrmals versuchte, meine ältere Schwester und mich in sein Haus zu locken. Manchmal versuchte er es mit jedem von uns einzeln und manchmal, wenn wir zusammen waren. Ich war damals nur ein kleines Kind, aber ich erinnere mich deutlich an einige Einzelheiten. Es gab eine Begegnung mit diesen Nachbarn, die ich nie vergessen werde. Einmal spielte ich im Hinterhof und suchte nach Eidechsen, was in Florida ganz normal war, als ich sah, wie der Nachbar mir zuwinkte. Ich beobachtete ihn einen Moment lang, bevor ich auf ihn zugelaufen bin. Es sah so aus, als würde er mir signalisieren, dass ich in seine Garage kommen sollte. Kurz bevor ich das tat, erschien meine ältere Schwester hinter mir und nahm mich an der Hand. Sie schimpfte mit mir, weil ich fast das Grundstück unseres Nachbarn betreten hatte. Als ich ihr erzählte, was passiert war, schaute sie zu ihm hinüber. Der alte Mann fing an, Dinge zu sagen wie: »Dein Hund ist in meiner Garage. Er ist hier reingelaufen. Komm ihn holen. Ich gebe dir Süßigkeiten« und ähnliche Sachen. Nach ein paar Minuten wurde mir langweilig und ich setzte mich einfach ins Gras. Ich erinnere mich, dass meine Schwester sich ein wenig zu mir herunterbeugte und mir ins Ohr flüsterte: »Wenn ich es sage, rennen wir, okay?« Ich nickte nur mit dem Kopf und fragte mich, warum wir rennen sollten. Während meine Schwester ihn anstarrte, begann der Mann aus seiner Garage herauszukommen. Er sprach weiter über Süßigkeiten, über den Hund und andere Dinge, während er sich uns näherte. Ich schaute ihn verwirrt an, je näher er kam. Als sie das sah, flüsterte meine Schwester: »Jetzt!« Und wir standen beide auf und rannten zurück ins Haus. Der Mann schrie uns hinterher, wir sollten zurückkommen. Drinnen erzählte meine Schwester meinen Eltern, was passiert war, und sie bestätigten, dass wir nie wieder mit diesem Mann sprechen sollten. Außerdem war der Hund die ganze Zeit im Haus. Es ging ihm gut. Damals dachte ich, es sei nur eine seltsame Begegnung gewesen, und ich vergaß es bald wieder. Ich begriff die Schwere der Situation erst viel später. Mehrmals danach erinnere ich mich, dass der Nachbar wieder versuchte, mich in sein Haus zu locken. Einmal war ich draußen, um Golfbälle zu suchen, und kam seinem Haus zu nahe. Das endete immer damit, dass ich mein Glück herausforderte und wartete, bis er nur noch wenige Sekunden entfernt war, bevor ich zurück nach Hause rannte. Oder meine ältere Schwester kam und rettete mich. Als ich etwa 9 Jahre alt war, im Jahr 2008, starb der Mann. Ich erinnere mich nicht genau woran, aber ich glaube, es hatte etwas mit seinem Herzen zu tun. Um ehrlich zu sein, es war mir damals völlig egal. Ich war froh, dass er weg war, sodass meine ältere Schwester und ich seine unheimliche Anwesenheit nicht mehr ertragen mussten. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, all die Jahre später, war es etwas sehr Beunruhigendes. Aber damals verstand ich es nicht richtig, weil ich noch so klein war. Was ich mich heute frage, ist, warum er wollte, dass meine Schwester und ich in sein Haus kommen. Warum hat er über den Hund gelogen? Und was hatte er mit uns vor? Ich bin relativ spät aus dem Haus meiner Eltern ausgezogen. Meine Familie war aus Osteuropa in die Vereinigten Staaten gezogen, als ich noch ein Baby war, aber meine Eltern hielten immer noch an sehr traditionellen Werten fest. Deshalb musste ich meinen Vater ziemlich lange überzeugen, bevor er mir erlaubte, auszuziehen, besonders weil ich eine Frau bin. Er war der Meinung, ich sollte noch länger zu Hause bleiben. Trotzdem war ich 24 Jahre alt, als ich endlich meine eigene Wohnung bekam. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine feste Arbeitsstelle, also konnte ich mir eine ziemlich ordentliche Einzimmerwohnung leisten, nicht weit vom Haus meiner Eltern entfernt. Sie befand sich in einem von zwei identischen Gebäuden, die nebeneinander standen, in der Nähe eines großen Busbahnhofs in unserer Stadt. Jedes Gebäude hatte 20 Stockwerke und alle Wohnungen, außer denen im Erdgeschoss, hatten einen Balkon. Meine war im 14. Stock und bot einen schönen Blick auf die Autobahn. Der Balkon war ziemlich groß, mit einem Geländer aus Metall und Glas, und er war mit dem des Nachbarn nebenan verbunden, nur durch eine Betonwand getrennt. Eines der Dinge, die ich an dieser Wohnung besonders mochte, war, dass es keine anderen Gebäude in der Nähe gab, so dass ich auf den Balkon gehen konnte, ohne das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. In meiner ersten Woche dort stellte ich mich bei einigen Nachbarn vor. Die meisten waren junge Berufstätige wie ich, und ich fand sogar von Anfang an ein paar Freunde. Einer meiner Nachbarn allerdings gab mir von Anfang an ein sehr schlechtes Gefühl. Er wohnte direkt nebenan und hieß Gary. Er war vermutlich um die 40, vielleicht etwas jünger. Gary war etwa 1,78 Meter groß und kräftig gebaut, wie ein Footballspieler, wenn auch etwas aus der Form geraten. Er hatte einen kurzen Bart und trug immer eine Baseballkappe verkehrt herum, was ich für sein Alter etwas merkwürdig fand, aber nichts wirklich Auffälliges. Wir trafen uns zum ersten Mal im Flur vor unseren Wohnungen. Wie gesagt, wir waren direkte Nachbarn. Ich hatte sofort das Gefühl, dass er mit mir flirtete, und ich bin normalerweise nicht jemand, der sowas bei jedem denkt. Tatsächlich lud er mich bei unserem ersten Gespräch fast schon direkt zu einem Date ein. Ich lehnte ab, versuchte aber so höflich wie möglich zu sein. Das Letzte, was ich wollte, war mir einen Feind aus diesem Kerl zu machen. Schließlich trennten uns nur ein paar Zentimeter Wand. In den darauffolgenden Wochen begegnete ich Gary ziemlich oft. Das war zu erwarten, da wir nebeneinander wohnten, aber es schien ein bisschen zu oft zu passieren. Es kam regelmäßig vor, dass ich auf den Aufzug wartete und Gary plötzlich direkt neben mir stand. Vielleicht nur Zufall, aber ich begann zu vermuten, dass er hörte, wann ich meine Wohnung verließ, um mich dann im Aufzug abzufangen. Ich weiß, das klingt etwas paranoid, aber solche Dinge passieren, und er machte mir wirklich ein ungutes Gefühl. Erst im folgenden Monat geriet alles völlig außer Kontrolle. Ich war früh ins Bett gegangen, so gegen 21 Uhr. Ich glaube, ich schlief schon fest vor 22 Uhr. Mitten in der Nacht wachte ich plötzlich auf. Ich war noch halb im Schlaf, nahm meine Umgebung zwar wahr, aber dachte nicht klar. Ich konnte es in dem Moment nicht erklären, aber ich hatte das starke Gefühl, dass eine Präsenz im Zimmer war, als würde mich jemand beobachten. Ich setzte mich auf, öffnete die Augen und schaute mich im Zimmer um, aber es war alles dunkel. Doch jetzt war ich vollkommen wach. Mein Handy hatte eine Taschenlampen-App, also nahm ich es und schaltete die Lampe ein. Ich sah nichts, aber in dem Moment, in dem ich das Licht anmachte, hörte ich jemanden davonlaufen und dann die Haustür zuschlagen. Es war jemand in meiner Wohnung gewesen. Danach bin ich mir fast sicher, dass ich auch Garys Tür laut zufallen hörte. Selbst ohne diesen Hinweis hätte ich geglaubt, dass er es war. Ich rief sofort meine Eltern an und fuhr noch in derselben Nacht zu ihnen nach Hause. Als ich mich beruhigt hatte, versuchte ich herauszufinden, wie er hereingekommen war. Auch wenn ich es nicht mit Sicherheit sagen kann, vermute ich stark, dass er über die Mauer geklettert ist, die unsere Balkone trennte, und durch die Glasschiebetür hereinkam. Ich hatte die nie abgeschlossen, weil es mir unmöglich erschien, dass jemand dort hineinkommen könnte. Es versteht sich von selbst, dass ich sofort ausgezogen bin und wieder bei meinen Eltern eingezogen bin. Als ich mit meinem Vater zurückkam, um meine Sachen zu holen, war von Gary keine Spur. Er hatte wohl zu viel Angst, sich nach dem, was passiert war, nochmal blicken zu lassen. Nachdem wir geheiratet hatten, zogen meine Frau und ich in ein kleines Haus in einer ruhigen Straße. Es war einstöckig und hatte zwei Zimmer. Wir planten bald Kinder zu bekommen, also sollte das zweite Zimmer dafür sein. Obwohl die Häuser klein waren, war das Grundstück ziemlich groß, was einer der Gründe war, warum mir der Ort gefiel. Es gab viele Bäume und andere Pflanzen ringsum. Außerdem waren die Nachbarn ziemlich freundlich, zumindest am Anfang. Jack war ein älterer Mann, der auf der anderen Straßenseite wohnte. Er war ledig und lebte allein. Ich würde sagen, er war mindestens 65 Jahre alt. Jack war immer gut gekleidet, wie ein Großvater oder vielleicht wie ein Universitätsprofessor. Meistens trug er ein kariertes Hemd mit einem Strickjacke oder einer Weste darüber, manchmal auch eine Fliege. Er war mittelgroß und ging leicht gebeugt, was ihn kleiner erscheinen ließ. Jack war ein wirklich interessanter Typ. Früher hatte er einen Anteil an einer Baufirma, aber er verkaufte seinen Anteil an einen seiner Partner und verbrachte die folgenden Jahrzehnte damit, in einem Antiquariat zu arbeiten. Ich habe ihn dafür immer bewundert. Es gibt im Leben mehr als nur Geld, und wenn man es sich leisten kann, warum nicht etwas tun, das man liebt? Ich war damals Mitte 20, also war Jack in gewisser Weise wie eine Großvaterfigur für mich. Ich bewunderte ihn und mit der Zeit wurden wir sehr gute Freunde. Er lud meine Frau und mich gelegentlich zum Abendessen ein und wir luden ihn auch zu uns ein. An einem Freitagabend waren wir bei Jack zum Abendessen. Wir hatten wie immer eine schöne Zeit. Das Essen war noch im Ofen, also beschloss ich, vor dem Essen noch schnell ins Bad zu gehen. Ich entschuldigte mich und ging den Flur entlang. Auf dem Weg kam ich an seinem Arbeitszimmer vorbei und warf einen Blick hinein. Sein Laptop stand offen auf dem Schreibtisch und war eingeschaltet. Ich kann nicht erklären, was mich anzog, aber aus irgendeinem Grund konnte ich nicht anders, als ein bisschen zu schnüffeln. Ich schaute über die Schulter und als ich sicher war, dass niemand da war, schlich ich mich ins Arbeitszimmer und setzte mich an seinen Schreibtisch. Sofort hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber meine Neugier war stärker. Ich begann mit dem Browserverlauf und da nichts Interessantes. Tatsächlich war er komplett leer. Dieser Typ machte nicht viel im Internet, aber als ich seine Fotos durchsah, bemerkte ich ein Bild von der Außenseite meines Hauses. Als ich weiter scrollte, sah ich immer mehr Fotos von meinem Haus, alle bei Nacht aufgenommen. Es mussten hunderte von Bildern aus verschiedenen Winkeln sein. Am beunruhigendsten war, dass auf einem Bild die Silhouette meiner Frau hinter dem Vorhang zu sehen war. Meine Augen klebten am Bildschirm und ich scrollte weiter. Mein Mund stand offen vor Schock. Nach und nach wurden die Bilder immer näher an unser Haus herangezoomt. Mein Herz sank, als ich ein Bild sah, bei dem die Kamera direkt an unserem Fenster gewesen sein musste. Es schien mitten in der Nacht aufgenommen worden zu sein. Doch das erschreckendste Bild kam erst noch. Schließlich fand ich ein einzelnes Foto von meiner Frau und mir im Schlaf, aufgenommen vom Fußende unseres Bettes. Jack war all die Zeit nachts in unser Haus eingedrungen. Damit hatte ich genug gesehen. Ich klappte den Laptop zu und kehrte ins Esszimmer zurück, wo meine Frau allein mit Jack war. Sie saßen am Tisch und unterhielten sich. Meine Frau hatte keine Ahnung, wer da wirklich vor ihr saß. Als ich näher kam, konnte ich kein Wort sagen. Ich nahm einfach die Hand meiner Frau und ging mit ihr durch die Haustür. Ich hatte nicht einmal meine Schuhe an. Sie war verwirrt, aber vertraute mir und folgte mir ohne zu fragen. Ich erzählte ihr alles, als wir zu Hause ankamen, und noch in derselben Nacht zogen wir in ein Motel. Wir verkauften das Haus so schnell wie möglich und sahen Jack nie wieder. Das war zweifellos die gruseligste Erfahrung meines Lebens. Ich kann mir nicht ausmalen, wie weit Jack gegangen wäre, wenn ich diese Bilder nicht auf seinem Computer gefunden hätte. Aber zum Glück sind wir rechtzeitig gegangen. Das passierte letztes Jahr, kurz nachdem ich 21 geworden war und in einen neuen Wohnkomplex am Stadtrand von Cleveland, USA, gezogen war. Ich arbeitete in Vollzeit und wollte zum ersten Mal alleine leben. Das Gebäude war nicht luxuriös, aber ausreichend sicher, mit zwei Reihen Außenparkplätzen und einem alten Sicherheitstor, das nur etwa die Hälfte der Zeit funktionierte. Ich mietete eine Einzimmerwohnung im zweiten Stock. Ich arbeitete in einem Lebensmittelladen in Vollzeit und mein Dienstplan änderte sich jede Woche, also kam ich zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause. Es gab zwei Parkreihen draußen, aber niemand hatte einen festen Platz. Die meisten Leute parkten aus Gewohnheit immer an derselben Stelle. Die ersten Wochen verliefen problemlos, da ich kaum mit jemandem sprach. Aber manchmal sah ich eine Frau im Erdgeschoss. Sie war etwa 40 Jahre alt und trug zu seltsamen Zeiten Einkaufstüten. Manchmal hörte ich sie durch das offene Fenster nachts mit einem Mann streiten. Eines Abends Nach einer langen Schicht kam ich später als sonst nach Hause. Alle Plätze in der Nähe meiner Tür waren belegt, also parkte ich auf dem einzigen verfügbaren Platz ganz am Ende neben dem Müllcontainer. Ich war müde und dachte nicht weiter darüber nach. Aber am Morgen, als ich rausging, waren meine beiden Vorderreifen zerstochen. Ich lief durch den Parkplatz, aber niemand war draußen. Ich schaute nach oben und sah dieselbe Frau vom Erdgeschoss, wie sie mich aus ihrem Fenster beobachtete. Doch sie zog schnell den Vorhang zu, als sie bemerkte, dass ich sie gesehen hatte. Ich rief den Hausverwalter an und er sagte, es gäbe keine Kameras und wenn ich wollte, könne ich eine Anzeige bei der Polizei erstatten. Ich wartete auf den Abschleppdienst, aber die ganze Zeit über konnte ich nur an die Notiz und die Frau denken, die mich beobachtete. Am selben Nachmittag klopfte ich an ihre Tür und fragte, ob sie etwas gesehen hatte. Sie sagte nein und sagte mir, ich solle dort nicht mehr parken. Dann schloss sie die Tür. In dieser Nacht hörte ich wieder Stimmen aus der Wohnung unter mir streiten. Ich begann mich zu fragen, ob so etwas schon früher passiert war oder ob mir jemand eine Botschaft schicken wollte. Nach dem Vorfall mit den Reifen begann ich weiter weg zu parken, auch wenn das bedeutete, dass ich meine Einkäufe einen langen Weg tragen musste. Ein paar Tage passierte nichts. Ich mied den Platz ganz am Ende und hielt mich zurück, aber ich hörte oft nächtliche Streitereien, manchmal laut genug, um ein paar Worte zu verstehen, meist über Geld oder Arbeit. Eines Nachmittags sah ich die Frau, wie sie zwei Tüten und einen Koffer mühsam die Treppe hinaufschleppte. Ich bot meine Hilfe an, aber sie lehnte ab. Sie sah müde und nervös aus, schaute immer wieder über die Schulter zum Parkplatz. Ich fragte sie, ob so etwas wie mit den Reifen schon früher passiert sei. Sie zögerte und sagte mir, ich solle mich raushalten. Eine Woche später bemerkte ich, dass ein anderes Auto auf dem Platz ganz am Ende geparkt war. Es war ein alter blauer Sedan, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Am nächsten Morgen hatte er einen platten Reifen und eine kleine Delle in der Tür. Ich beobachtete aus meinem Fenster, wie die Frau vom Erdgeschoss hinaustrat, das Auto kurz betrachtete und dann wieder hineinging. Eine halbe Stunde später kam ihr Ehemann heraus, ging um das Auto herum und trat wütend gegen den platten Reifen, bevor er wieder hineinging. Das Auto stand noch drei weitere Tage dort, bevor es verschwand. Danach hielt ich mich noch mehr zurück. Ich sprach nicht mit meinen Nachbarn und stellte keine Fragen. Eines Nachmittags, als ich gerade die Treppe hochging, hielt sie mich auf und fragte, ob es mir gut ginge. Dann warnte sie mich, mich nicht mit jemandem im Gebäude einzulassen. Danach ging sie zurück in ihre Wohnung und ich sah sie tagelang nicht mehr. Dann, eines Abends, kam ich später als gewöhnlich vom Auto zurück. Als ich das Treppenpodest erreichte, hörte ich Schreie aus der Wohnung unten. Diesmal war die Stimme des Mannes viel lauter als sonst. Ich ging weiter nach oben, aber bevor ich meine Tür erreichte, kam die Frau heraus und rief meinen Namen. Sie fragte, ob ich eine Minute Zeit hätte. Ich sagte ja und folgte ihr nach unten. Sie setzte sich auf das Sofa und sagte, sie brauche Hilfe. Sie sagte, ihr Mann würde wütend, wenn jemand auf seinem Platz parkte, dem Platz ganz am Ende beim Müllcontainer. Er glaubte, dieser Platz gehöre nur ihm, obwohl im Gebäude keine Parkplätze zugewiesen waren. Also jedes Mal, wenn jemand dort parkte, fand er einen Weg, sie zu verängstigen. Sie gab zu, dass er es war, der meine Reifen zerstochen hatte. Sie sagte, sie könne ihn nicht aufhalten, er habe das schon bei anderen vor mir getan. Ich fragte, ob sie jemals die Polizei gerufen habe. Sie schüttelte den Kopf und sagte, sie habe Angst und keinen Ort, wohin sie gehen könne. Sie bat mich um Hilfe, um zu gehen, und ich sagte ja. Am Morgen, während ihr Mann bei der Arbeit war, half ich ihr, zwei Koffer zu packen und rief ihr ein Transportmittel. An diesem Abend kam der Mann zurück, klopfte heftig an meine Tür und verlangte zu wissen, wo sie sei. Ich sagte nichts, schloss einfach ab und rief die Polizei. Sie kamen und verhörten ihn. Er schrie sie an. Und auch mich, aber er konnte nichts tun. Zwei Wochen später zog er aus. Das Leben im Gebäude änderte sich danach. Der Parkplatz war ruhig, keine zerstochenen Reifen mehr, keine wütenden Streitereien in der Nacht. Der Hausverwalter installierte schließlich eine Kamera neben dem Müllcontainer. Ich sah die Frau nie wieder, aber ein paar Wochen später fand ich einen Dankesbrief in meinem Briefkasten, nicht unterschrieben, aber ich wusste, dass er von ihr war. Zum ersten Mal fühlte ich mich in der Wohnung sicher. Ich parkte nie wieder auf diesem Platz ganz am Ende, aber ich musste mir keine Sorgen mehr machen, wer es tat. Das geschah im Jahr 2022. Ich war 16 Jahre alt und lebte mit meiner Mutter in einem kleinen Dorf in der Nähe von Binghamton, New York. Wir waren zu Beginn des Schuljahres dorthin gezogen, nachdem meine Mutter eine Versetzung von ihrer Arbeitsstelle in Albany erhalten hatte. Wir mieteten die obere Etage eines zweistöckigen Hauses in einer ruhigen Straße und als wir einzogen, schien alles sicher und normal zu sein. Mein Zimmer lag zur Straße hin und blickte direkt auf ein Haus gegenüber. Es war ein einstöckiges Haus mit abblätternder grauer Verkleidung und geschlossenen Vorhängen. Der Rasen war immer gemäht, aber niemals war jemand draußen zu sehen. Eine Zeit lang schenkte ich dem keine große Beachtung. Die Schule hatte begonnen, ich war damit beschäftigt, mich einzuleben und ein paar Freunde zu finden. Mein Zimmer hatte tagsüber gutes Licht und ich saß gerne am Fenster, wenn ich lernte. Doch nach ein paar Wochen begann ich etwas Seltsames zu bemerken. Fast jede Nacht, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, hob ich den Blick von meinem Schreibtisch und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Das Haus gegenüber hatte ein großes Frontfenster, das direkt auf meines gerichtet war. Und obwohl die Vorhänge geschlossen waren, gab es in der oberen Ecke immer einen kleinen Spalt. Dahinter konnte ich die Silhouette eines Kopfes erkennen, als stünde jemand völlig reglos da. Nach etwa 2 Wochen, in denen ich dies beobachtet hatte, erwähnte ich es schließlich meiner Mutter. Sie wischte es beiseite und sagte, ich solle mich nicht verrückt machen, aber ich konnte nicht aufhören hinzusehen. Ich erzählte ihr nicht, dass ich an 2 verschiedenen Nächten glaubte, zu sehen, wie sich der Vorhang leicht öffnete, als würde mich jemand direkter beobachten. Ich beschloss herauszufinden, ob mich wirklich jemand beobachtete oder ob meine Einbildung mir einen Streich spielte. Eines Abends, gegen 20.45 Uhr, schaltete ich das Licht in meinem Zimmer aus und trat vom Fenster zurück. Aus der Dunkelheit beobachtete ich vorsichtig. Wieder war dieselbe Silhouette hinter dem Vorhang des Nachbarn zu sehen. Langsam näherte ich mich dem Fenster, in der Hoffnung auf eine Reaktion. Doch nichts veränderte sich. Es gab nicht die geringste Bewegung. 2 Tage später ließ ich die Schreibtischlampe an und hielt mich bewusst sichtbar. Nach ein paar Minuten bewegte sich der Vorhang gegenüber leicht. Die Silhouette war jetzt deutlicher zu erkennen. Es war kein Möbelstück und keine Lampe. Es war definitiv eine Person. Mir drehte sich der Magen um. Von dieser Nacht an hielt ich meine Vorhänge geschlossen. Trotzdem konnte ich das Gefühl, beobachtet zu werden, nicht abschütteln. Es fühlte sich invasiv an. Schließlich sprach ich wieder mit meiner Mutter und erklärte ihr genau, was ich gesehen hatte. Diesmal nahm sie es ernst und versprach, am nächsten Tag mit dem Hausbesitzer zu sprechen, um herauszufinden, wer dort wohnte. In derselben Nacht warf ich, bevor ich ins Bett ging, noch einmal einen vorsichtigen Blick. Und zum ersten Mal sah ich das Gesicht deutlich. Die Augen waren weit geöffnet, ohne zu blinzeln, und starrten direkt auf mein Fenster. Ich zuckte zurück und zog die Vorhänge schnell zu. Ich hatte vielleicht Neugier oder Scham in seinem Gesicht erwartet, doch es gab keine Reaktion. Ich lag wach im Bett und fragte mich, wer so reglos starren konnte und warum sonst niemand etwas Seltsames an diesem Haus bemerkte. Irgendwann schlief ich ein. Am Morgen erzählte mir meine Mutter, sie habe mit dem Hausbesitzer gesprochen und er bestätigte, dass ein Mann seit mehreren Jahren in dem Haus lebte, aber in letzter Zeit niemand ihn gesehen habe. Der Besitzer versprach, später am Tag nach ihm zu sehen. Doch als ich von der Schule zurückkam, stand ein fremdes Auto vor dem Haus des Nachbarn. Eine Frau sprach mit dem Hausbesitzer und wirkte sichtlich aufgeregt. Neugierig blieb ich am Fenster stehen. Sie gestikulierten in Richtung des Hauses, besonders zu dem Fenster, das auf mein Zimmer zeigte. Ein eisiges Gefühl breitete sich erneut in meinem Magen aus. Etwas war definitiv nicht in Ordnung. In dieser Nacht klopfte der Hausbesitzer an unsere Tür. Er sagte, er müsse uns etwas mitteilen. Meine Mutter bat ihn herein und wir setzten uns in die Küche. Dann erklärte er, dass sie am Nachmittag das Haus des Nachbarn betreten hätten, nachdem niemand auf ihre Rufe reagiert hatte. Die Tür war unverschlossen. Drinnen war die Luft stickig als wäre wochenlang niemand dort gewesen. Die Möbel waren mit Staub bedeckt. Sie durchsuchten Raum für Raum, doch es war niemand da. Schließlich kamen sie ins Wohnzimmer, den Raum direkt gegenüber meinem Fenster. Die Vorhänge waren zu, genau wie ich es beschrieben hatte. Als der Hausbesitzer sie öffnete, fand er etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte. Drei lebensgroße Schaufensterpuppen standen nebeneinander und blickten nach draußen. Jede trug normale Kleidung, was sie auf den ersten Blick unheimlich menschlich wirken ließ. Und hinter einer der Puppen bemerkte der Hausbesitzer eine kleine Kameralinse. Hinter den Augen aller drei Puppen waren Kameras installiert, die durch Löcher im Boden mit dem Keller verbunden waren. Der Hausbesitzer rief sofort die Polizei. Als diese eintraf, durchsuchten sie den Keller. Dort fanden sie einen alten Schreibtisch, Monitore, die Live-Übertragungen der Kameras zeigten, und Dutzende ordentlich gestapelter Notizbücher. Jedes Notizbuch war voll mit detaillierten Aufzeichnungen über die täglichen Routinen der Nachbarn, einschließlich meiner. Die Polizei identifizierte den Besitzer als einen Mann, der einst allein in diesem Haus gelebt hatte. Niemand erfuhr, warum er verschwunden war oder was er mit all den Notizen und Aufnahmen vorhatte. Er war einfach spurlos verschwunden. Nachdem wir das gehört hatten, bestand meine Mutter darauf, sofort umzuziehen. Innerhalb weniger Tage packten wir unsere Sachen und verließen die Nachbarschaft. Selbst in unserem neuen Zuhause brauchte ich Monate, bis ich mich wieder sicher fühlte, die Vorhänge offen zu lassen. Bis heute weiß ich nicht genau, warum dieser Mann uns beobachtete. Die Polizei sagte, er habe keine Vorstrafen. Das Haus gegenüber wurde schließlich verkauft und jetzt lebt jemand Neues dort. Doch manchmal, nachts, fühle ich mich immer noch unwohl in der Nähe von Fenstern. Die Erinnerung an diese Augen, die schweigend von der anderen Straßenseite starrten und jede meiner Bewegungen festhielten, ist mir geblieben. Jetzt, wenn sich die Vorhänge bewegen, sei es auch nur ein wenig, muss ich mich daran erinnern, dass es wahrscheinlich nur der Wind ist und nichts anderes. Ich möchte erzählen, was mir und meinem Partner im September 2023 passiert ist. Wir verbrachten Zeit mit zwei neuen Freunden, einem verheirateten Paar. Wir nennen sie John und Mary. Sie hatten einen Campingausflug im Erholungszentrum. Todd Lake geplant, das im George Washington Nationalwald liegt. Sie luden uns ein, zu ihrem Lager dazuzukommen, um gemeinsam Zeit zu verbringen und am Lagerfeuer zu entspannen. Mein Partner und ich wollten nicht über Nacht bleiben, waren aber froh, sie für eine Weile zu begleiten. Das Erholungszentrum war nur 45 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Wir kamen gegen 16.30 Uhr an und teilten einige einfache Camping-Snacks wie Sandwiches und Chips sowie ein paar alkoholische Getränke. Dann gingen wir hinunter zum See, ließen ihre Hunde eine Weile schwimmen und kehrten anschließend zurück, um ein Lagerfeuer zu machen. Ich wusste, dass wir nicht über Nacht bleiben würden, also passte ich auf, wie viel ich trank und stellte sicher, genug zu essen, um später noch fahren zu können. Insgesamt trank ich über mehrere Stunden 5 Getränke. Ich will nicht wie jemand klingen, der viel trinkt, aber das ist wichtig, um zu erklären, was uns in dieser Nacht passiert ist. Wir saßen mit John und Mary am Feuer, als John vorschlug, zum See zu gehen. Wir stimmten zu und machten uns bereit. Der Campingplatz hatte einen kurzen Pfad, der zum See führte, nur eine halbe Meile entfernt, also hätte es nur ein paar Minuten dauern sollen. Bevor wir aufbrachen, schaute ich auf mein Handy. Es war 20.30 Uhr. Um es nicht zu verlieren, ließ ich es im Auto. Das nächste, woran ich mich erinnere, war im Wald aufzuwachen. Mein Partner und ich lagen auf einem Pfad. Wir waren mitten im George Washington Nationalwald. Eine Stunde vom Campingplatz entfernt und John und Mary waren nicht da. Mein Partner lag auf dem Rücken, mit dem Kopf zur Seite gedreht. Ich lag teilweise auf dem Moos, teilweise auf ihm, auch mit zur Seite gedrehtem Kopf. Es fühlte sich an, als hätte uns jemand absichtlich dorthin gelegt. Wir waren verloren, sehr verwirrt und krank. Wir begannen beide zu erbrechen und mussten mehrmals anhalten und uns ausruhen, während wir versuchten, den Weg zurück zu Johns und Marys Lager zu finden. Es dauerte eine Stunde zu Fuß und wir stellten fest, dass wir irgendwie eine Stunde vom Erholungszentrum entfernt gelandet waren. Keiner von uns konnte sich erinnern, wie wir dorthin gelangt waren oder warum wir nachts im Wald ohnmächtig wurden. Wir verstanden auch nicht, wie 5 Getränke mit Essen, über mehrere Stunden verteilt, uns so krank machen und gleichzeitig einen Gedächtnisverlust verursachen konnten. Mein Partner war sehr verwirrt und begann, um Hilfe zu rufen. Wir sind beide erfahrene Wanderer und Rucksacktouristen und fühlen uns normalerweise in der Natur sicher, selbst wenn wir allein sind. Aber in diesem Moment war ich nur froh, nicht allein auf diesem dunklen Pfad aufgewacht zu sein. Ich war dankbar, dass er bei mir war. Während wir versuchten, zurück zum Camp zu gelangen, sagte ich meinem Partner, dass sich etwas nicht richtig anfühlte. Ich sagte ihm, dass wir, sobald wir zurück wären, ins Auto steigen und gehen sollten. Ich weiß, viele Leute werden sich fragen, was das verursacht hat. Wir stellten uns dieselbe Frage, aber wir konnten nicht verstehen, warum John und Mary, die doch unsere Freunde sein sollten, so etwas tun würden. Und warum hätten sie uns so tief in den Wald bringen sollen? Es ergab keinen Sinn. Als wir schließlich zum Lager zurückkehrten, öffnete ich das Auto und schaute auf mein Handy, um die Uhrzeit zu sehen. Es war 2.30 Uhr morgens. Mein Herz sank. Wie war das passiert? Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war der Weg zum See um 20.30 Uhr. Und der See war nur eine halbe Meile vom Camp entfernt. Wir hatten keine Ahnung, was in all den verlorenen Stunden geschehen war, und das machte uns sehr unwohl. Bevor wir gingen, ging mein Partner zu ihrem Zelt und rief nach John. Er sagte ihm, dass wir gehen würden, weil sich etwas nicht richtig anfühlte. John fragte dann, wo Mary sei. Wir sahen uns verwirrt an und sagten ihm, dass wir dachten, sie sei mit ihm im Zelt. John sagte nein, er dachte, sie sei mit uns gewesen. In diesem Moment wurde allen klar, dass etwas nicht stimmte, und begannen sie zu suchen. John sagte, das Letzte, woran er sich erinnerte, war, mit uns am Feuer zu sitzen und zu fragen, ob wir zum See gehen wollten. Danach, sagte er, sei er Stunden später unter dem Picknicktisch am Camp aufgewacht und wusste nicht, wie er dorthin gekommen war. Aber etwas an seinem Verhalten kam uns seltsam vor. Er wirkte zu ruhig. Wir fanden Mary später auf dem Pfad zum See. Sie lag im Wald auf dem Boden, nicht weit vom Lager entfernt, und schlief. Keiner von ihnen konnte sich erinnern, was passiert war oder wie wir alle an verschiedenen Orten gelandet waren. Niemand erinnerte sich an die verlorenen Stunden. Der Berg war dunkel, neblig und kalt. Ich zitterte, meine Zähne klapperten. Ich fühlte mich krank und wollte nur nach Hause. Wir stiegen ins Auto und fuhren zurück, aber es dauerte eine Weile, bis wir uns genug beruhigt hatten, um schlafen zu können. Am nächsten Morgen, als wir mit John sprachen, lachte er und sagte, »Vielleicht sollten wir das nächste Mal nicht so viel trinken.« Er sagte, er erinnere sich daran, dass wir alle am Feuer saßen und dann darüber sprachen, zum See zu gehen, aber dass er zurückgeblieben sei, um sich um den Hund zu kümmern, und dass wir drei zum See gegangen seien. Seine Geschichte war anders als die, die er in der Nacht zuvor erzählt hatte, und etwas stimmte nicht. Das Erholungszentrum Todd Lake war fast leer. Wir sahen nur eine andere Familie, die weit entfernt von unserem Lager campte, was seltsam war. Mein Partner und ich glauben nicht, dass wir genug getrunken haben, um ohnmächtig zu werden, besonders nicht gleichzeitig. Aber die einzigen Erklärungen, die uns einfielen, waren, dass entweder etwas Unerklärliches passiert ist oder dass John und Mary uns etwas angetan haben. Einige Erinnerungen begannen langsam zurückzukehren. Ich erinnerte mich, Johns Gesicht am Strand gesehen zu haben. Dann wurde alles schwarz. Ich begann mich zu fragen, ob etwas Seltsames passiert war. Etwas wie die Geschichten aus den Appalachen. Vom Mothman oder einer anderen seltsamen Tsongkhapon-Kreatur? Oder haben wir einfach zu viel getrunken? Oder hat uns jemand in dieser Nacht etwas angetan? Mein Partner verlor sein Handy. Am Montag rief ich den Ranger an. Man sagte mir, sie hätten das Handy kaputt im Wald gefunden, zwischen den Campingplätzen 5 und 6, obwohl John und Mary auf Platz 1 gewesen waren. Mir wurde ganz flau im Magen. Das Handy ging nie wieder an. Das Display war vollkommen unbeschädigt, aber die Rückseite war völlig zerstört. Ein Teil von mir will gar nicht wissen, was auf diesem iPhone war. Am nächsten Tag war mein Partner heftig krank und ich verbrachte den ganzen Tag zitternd mit Schüttelfrost. Ehrlich gesagt hätten wir wahrscheinlich ins Krankenhaus gehen sollen. In meinen 30 Jahren hatte ich so etwas noch nie erlebt. Egal, was wirklich passiert ist, wir sind beide sehr dankbar, dass wir in dieser Nacht heil nach Hause gekommen sind und einander noch haben. Mein Partner nutzt keine sozialen Medien, aber ich habe John und Mary in meinen blockiert und wir haben sie seitdem nicht mehr gesehen. Wir sind 2024 in einen anderen Bundesstaat gezogen, wenn auch nicht deshalb. Trotzdem hatte ich seitdem viel Stress und Albträume. Ich habe mich nie für den Typ Mann gehalten, der seine Frau überwachen muss. Nicht auf diese Art. Ich vertraute Mary. Das tue ich immer noch. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet und ich vertraue ihr mit meinem Leben, ohne zu zögern. Aber wenn man etwas Geld hat, ein schönes Haus in einer Nachbarschaft, die langsam herunterkommt, wird man pragmatisch. Man denkt darüber nach, was passieren könnte und wartet nicht, bis es passiert. Deshalb habe ich schließlich die Kameras installiert. Es war nicht nur Paranoia, es war eine Reaktion. Zuerst wurde das Fahrrad des Palmer-Jungen direkt aus ihrer Einfahrt gestohlen. Dann warf jemand Eier gegen das Garagentor der Hannigans. Ein paar Wochen später zerkratzte jemand die Seite des Autos meiner Frau. Alles war Kleinzeug, unbedeutend, aber es summte sich zusammen. Man arbeitet nicht über 20 Jahre in einer Führungsposition, bekommt endlich ein anständiges Haus mit einem Garten, auf den man stolz ist, nur um alles den Bach runtergehen zu lassen. Ich bin Regionalmanager für Betriebsabläufe bei einem großen Energieunternehmen. Wir kümmern uns um alles, von Stromnetzen bis zu Notabschaltungen. Ich bin Kontrolle gewohnt, Systeme, die funktionieren. Also verwandelte ich unser Haus in eines davon. 8 Kameras draußen, 4 drinnen, mit Ton- und Live-Zugriff von meinem Handy aus, selbst wenn ich am anderen Ende des Bundesstaats war. Es ging nicht nur um mein eigenes Beruhigungsgefühl. Mary liebte es ebenfalls. Sie winkte der Kamera zu, wenn sie den Garten goss, oder zog Grimassen, während sie kochte. Es war wie unser eigener privater Kanal, als hätten wir unsere eigene Sendung und ich wäre der einzige Zuschauer. Unser Haus war unsere Oase, die typische Vorstadt-Idylle des Mittleren Westens in ihrer saubersten, kreativsten Version. Wir hatten Rosensträucher, die jeden Frühling pünktlich wie ein Uhrwerk blühten. Mary pflegte sie, als wären sie Kinder. Sie musste nicht arbeiten. Sie wollte nicht. Das Pflanzen und Beschneiden machte sie glücklicher als ihr alter Job als Empfangsdame. Ich war froh, dass sie zu Hause blieb. Sie hauchte dem Ort Leben ein. Und dann war da AJ. Er lebte 2 Häuser weiter. Man hätte ihn übersehen können, wenn man nicht genau hinschaute. Durchschnittlich groß, immer in Cargohosen und einem eingesteckten T-Shirt. Wie ein Sportlehrer an einer Highschool, der es nie zu einer Festanstellung geschafft hatte. Er lebte mit einer Frau zusammen, die ich als seine Ehefrau annahm, obwohl ich es nicht mit Sicherheit sagen konnte, weil ich nie mit ihr sprach. Wir grüßten uns gelegentlich, aber AJ redete kaum. Er hatte immer diesen zusammengekniffenen Blick, als würde er eine Lüge berechnen, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Anfang Mai begann es sich seltsam anzufühlen. Nicht schlecht, nur seltsam. Dieses Gefühl, wenn dein Gehirn etwas registriert, bevor du es benennen kannst. Dieses Jucken hinter den Augen, das dir sagt, dass du etwas übersiehst. Ich bekam dieses Gefühl auf der Arbeit, besonders am Vormittag, wenn Mary normalerweise in einer der Kameras auftauchte. Sie spielte gern mit mir. Nichts Wildes, nur verspielte Dinge. Sie stellte sich in einer lächerlichen Yoga-Pose mitten im Garten auf und zwinkerte der Sicherheitskamera zu, als täte sie es nur für mich. Einmal hielt sie sogar ein kleines Whiteboard mit »Denk an dich« in Permanentmarker hoch, und das war alles, was sie trug. Es war Teil unserer Routine geworden. Ich saß in Meetings, todlangweilig und boom. Da war sie, ihr Gesicht zur Sonne gewandt, sich streckend wie eine Statue im Licht. Also lächelte ich, als ich ihre Nachricht an jenem Morgen bekam. »Ich mache Yoga im Garten. Das Wetter ist perfekt. Hoffe, du schaust zu.« Ich öffnete die App auf meinem Handy. Sie rollte bereits ihre Matte im Hinterhof aus, in einem dieser dünnen Sportoutfits in Aquamarin und Weiß, die Haare zu einem unordentlichen Dutt hochgesteckt. Sie nahm sich Zeit beim Dehnen, Arme hoch, Beine lang. Und ich beobachtete sie. Wie immer, nippte an meinem Kaffee, während im Konferenzraum alle unaufhörlich redeten. Nach 20 Minuten änderte sich etwas. Es war nicht Mary. Sie machte ihre übliche Routine, Augen geschlossen, völlig konzentriert. Es war in der Ecke des Bildschirms, oben links, nahe dem Zaun. Ein kurzes Aufblitzen von Bewegung. Ich dachte, vielleicht war es ein Eichhörnchen oder einer dieser Streunerkatzen, die ihr Geschäft im Mulch verrichteten, aber die Kamera blieb stabil. Als ich genauer hinsah, erkannte ich ihn. AJ. Er hockte am hinteren Zaun, versteckt zwischen den Büschen, als gehöre er dorthin. Zuerst konnte ich nicht sagen, was er tat. Sein Körper war verborgen. Aber dann sah ich seinen Arm, wie er sich langsam und absichtlich bewegte. Sein Gesicht war auf Mary fixiert, Augen weit offen, Atem so schwer, dass ich seine Schultern heben und senken sah. Und seine Hand, Jesus. Ich sprang so schnell auf, dass ich meinen Kaffee verschüttete. Der Lärm im Konferenzraum verschwand, als hätte jemand ein Vakuum versiegelt und meine Ohren drohten zu platzen. Alle waren noch da, aber ich hörte sie nicht mehr. Nur das Rauschen des Bluts in meinem Kopf. Ich griff nach meinem Handy und schrieb meiner Frau, um sie nicht zu erschrecken. Hey Schatz, tu mir einen Gefallen und geh rein. Ich muss die Küchenkamera testen. Mehr sagte ich nicht. Sie las es sofort und fragte, kann es warten? Ich sagte nur, sie solle jetzt gehen. Sie zögerte, stand aber schließlich von der Matte auf und ging durch die Schiebetür hinein. Ich sah Adjord erstarren. Er rührte sich nicht. Er drückte sich nur tiefer in den Busch, wie ein Opossum, das tot spielt. Ich drückte die Mikrofontaste, damit er mich in der Küche hören konnte. Schließ ab, sagte ich. Jetzt. Bleib in der Leitung. Ruf mich sofort an. Sie rief sofort an, die Panik in ihrer Stimme wachsend. Was ist los? Fragte sie. Und ich erzählte ihr alles. Ihr Mund öffnete sich, als sie aus dem Fenster starrte. Aber sie blieb ruhig genug, um die Hintertür abzuschließen und die Vorhänge zuzuziehen. Dann riefen wir die Polizei. Ich blieb in der Leitung, während sie sich im Schlafzimmerschrank verkroch, das Handy am Ohr und flüsterte, dass alles okay sei. Die Polizei kam überraschend schnell. Das muss man ihnen lassen. Zwei Streifenwagen, ohne Sirenen. Sie bewegten sich durch den Hinterhof, als hätten sie das schon 100 Mal gemacht. Ich war noch am Telefon mit Mary, die leise im Schrank weinte. Die Kameras zeigten alles. Die beiden Beamten gingen am Zaun entlang, die Hände an ihren Waffen. Einer griff in den Busch und zog die Hand zurück, als hätte er einen stromführenden Draht berührt. Der andere beugte sich mit einer Taschenlampe vor und nickte. Einen Moment später zerrten sie AJ hervor. Er war halb angezogen, das Shirt in einer Hand zusammengeknüllt, die Hose offen, Erde im Gesicht und Zweige im Haar. Er sagte kein Wort. Er hielt nur den Blick gesenkt, während sie ihn fesselten und ihm seine Rechte vorlasen. Einer der Beamten winkte der Sicherheitskamera zu und deutete auf die Hintertür. Mary ließ sie herein und ich sagte ihr, sie hätten ihn. Ich raste nach Hause und brach dabei jede Verkehrsregel. Als ich ankam, war die Polizei fast fertig. Einer der Beamten blieb und gab uns ein Update. Sie würden ihn wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Hausfriedensbruchs anklagen, aber sie brauchten auch das Aufnahmematerial. Ich gab ihnen Zugriff auf das Sicherheitssystem. Sie machten Screenshots mit Zeitstempel. Alles fühlte sich unwirklich an, als hätte ich den Albtraum eines anderen gesehen und würde ihn jetzt selbst durchleben. Mary konnte nach diesem Vorfall nicht mehr in den Hinterhof. Sie konnte nicht einmal aus dem Küchenfenster schauen, ohne dass ihre Hand zitterte. Wir versuchten es mit Therapie und sie sagte, es helfe. Aber sie zuckte immer noch zusammen, wenn die Türklingel ging. Selbst Monate später überprüfte sie die Schlösser 3 Mal, bevor sie schlafen ging. Sie bat mich, die Kameras abzubauen, sagte, sie fühle sich die ganze Zeit beobachtet. Aber ich ließ sie. Nicht für sie. Für mich. Ein paar Tage später, als sich die Dinge so weit beruhigt hatten, dass Mary wieder ohne Zittern atmen konnte, blieben wir mit der Polizei in Kontakt. Sie waren kooperativ. AJ wurde angeklagt, würde wahrscheinlich gegen Kaution freikommen, aber eine einstweilige Verfügung war bereits in Arbeit. Wir fragten, ob sie früher schon Probleme mit ihm gehabt hätten. Der Beamte, derselbe, der die Festnahme durchgeführt hatte, senkte den Blick auf seinen Block für eine Sekunde und nickte dann. Ja, er war schon auf unserem Radar, sagte er. Nichts, was wir wirklich durchsetzen konnten. Ordnungsstörung hier, herumlungern da, ein paar Wohlfahrtskontrollen. Aber diesmal ist es anders. Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt. Ich wollte mehr wissen, aber er sagte nicht viel mehr. Nur, dass AJ eine gewisse Vorgeschichte hatte und wir Glück gehabt hätten, dass die Kameras das aufgenommen hatten, was sie aufnahmen. Mary wollte keine weiteren Details. Sie wollte nur, dass er verschwand. Und nun ja, er verschwand. Eine Woche später packte seine Frau, oder wer auch immer sie war, ihre Sachen schweigend und ging ohne ein Wort. Kein Umzugswagen, keine Abschiede. Nur ein alter Minivan, bis unter die Decke beladen. Sie verschwanden mitten in der Nacht, wie ein Geist, der versucht, nicht vom Morgengrauen erwischt zu werden. Eine Zeit lang schien sich alles zu beruhigen. Mary zuckte nicht mehr bei kleinen Geräuschen zusammen und begann sogar wieder das Unkraut im Garten zu jäten, wenn auch nur, wenn ich zu Hause war. Die Kameras blieben und ich überprüfte sie täglich wie ein Ritual. Ich redete mir ein, es sei nur zur Sicherheit, aber hier kommt der Teil, den ich wirklich nicht erzählen möchte. Die Aufnahmen, nachdem die Polizei gegangen war. Ich sah sie mir weiter an. Ich konnte nicht anders. Egal wie oft ich die Live-Aufnahmen von diesem Tag ansah, ich glaube, es könnten zwei Personen gewesen sein. Man sieht deutlich, wie AJ in den Hinterhof klettert und 4 Minuten damit verbringt, sich zu positionieren. Aber etwa 8 Meter weiter entfernt schwöre ich, dass da noch jemand versteckt war. Keiner von uns bemerkte es und die Polizei fand es nie heraus. Aber es gibt keine Aufnahmen davon, wie er das Grundstück betrat oder verließ. Also weiß ich bis heute nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ich war 15, als wir in die Larksburg Avenue zogen. Es war kein dramatischer Umzug oder so etwas. Nur einer dieser stillen Wechsel, denen man keine große Bedeutung beimisst, bis man mittendrin steckt. Meine Mutter nannte es Kosten senken. Aber selbst mit 15 verstand ich, dass das Code für »Wir können uns das alte Haus nicht mehr leisten« war. Das neue Haus war kleiner, etwas heruntergekommen und stand am Ende einer engen Sackgasse. Ein verrotteter Zaun umgab den Hinterhof. Die Farbe an der Garage blätterte ab. Es sah aus, als hätte lange niemand richtig darin gewohnt. Doch was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war der Nachbar, Mr. Halden. Er lebte im Haus rechts von uns. Zumindest dachten wir das. Zum ersten Mal sah ich ihn am Tag des Umzugs. Er stand in seiner Einfahrt und beobachtete, wie die Möbelpacker unser altes, hässliches Sofa durch die Haustür manövrierten. Ich erinnere mich, wie ich mir die Hände an den Jeans abwischte und zur Seite blickte, und da war er. Barfuß, in Schlafhose und einem schmutzigen weißen T-Shirt. Reglos in seiner Einfahrt dort. Er bewegte sich nicht, lächelte nicht, starrte nur. Es war kein Willkommen in der Nachbarschaft Blick, eher so, als würde er entscheiden, ob wir wirklich da waren oder er sich uns nur einbildete. Meine Mutter winkte ihm zu, er reagierte nicht. Später fragte ich, ob wir ihn begrüßen sollten, vielleicht mit Keksen oder so. Sie sagte nur, lass die Leute auf uns zukommen. Wenn er freundlich sein will, wird er es zeigen. Tat er nicht. Doch von Anfang an hatte ich dieses Gefühl auf der Haut, dass er uns beobachtete. Nicht nur ab und zu, immer. Jedes Mal, wenn ich rausging, wirklich jedes Mal, sah ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Jalousien, die sich bewegten, eine blasse Gestalt, die sich zurückzog. Manchmal, wenn ich schnell genug hinsah, erhaschte ich das Profil eines Gesichts hinter dem Fenster, das einfach nur dort stand. Anfangs redete ich mir ein, es sei nur Neugier auf die neuen Nachbarn. Es ist eine ruhige Straße. Was gibt es sonst zu sehen? Doch es begann sich seltsam anzufühlen, als würde er wartend den richtigen Moment berechnen. Ich öffnete die Haustür und Sekunden später war er da. Dann kamen die Nachrichten. Die erste steckte zwischen den Brettern unseres vorderen Gartenzauns. Ein einmal gefaltetes liniertes Blatt, ohne Umschlag. Die Schrift war eng und zittrig. Lass die Fenster nicht offen, sonst kommen Dinge rein. Ich starrte es eine Minute lang an, als hätte ich etwas übersehen. Es wirkte wie ein Scherz, und doch nicht. Ich ging hinein und zeigte es meiner Mutter. Sie zuckte die Achseln. Wahrscheinlich ein komischer Witz, sagte sie. Lass dich nicht verunsichern. Tat ich nicht, nicht wirklich. aber ich behielt den Zettel. In dieser Nacht schloss ich zum ersten Mal in meinem Leben mein Schlafzimmer ab. Ein paar Tage später konnte ich nicht schlafen. Ich dachte die ganze Zeit an die Nachricht, redete mir ein, sie bedeute nichts. Ich stand auf, ging zum Fenster und zog den Vorhang einen Spalt breit auf. Und da war er wieder, auf seiner Veranda, reglos, tat nichts, starrte nur zu unserem Haus, als würde er auf etwas warten. Die Verandalicht war aus. Er hätte mich nicht sehen können, doch ich schwöre bis heute, er wusste, dass ich dort war. Ein eiskalter Schauer jagte mir den Nacken hinab und ich duckte mich instinktiv. Von da an wurde es schlimmer. Er tauchte an Orten auf, an denen er nichts zu suchen hatte. Einmal erwischte ich ihn nachts hinter unseren Mülltonnen. Als ich die Hintertür öffnete, stand er langsam auf, zu langsam, und verschwand im Dunkeln. Kein Wort, kein Ausdruck. Ich erzählte es meiner Mutter, diesmal ernster. Sie hörte zu, nickte, sagte aber nur: Manche Leute sind komisch, das heißt nicht, dass sie gefährlich sind. Doch ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich überprüfte alle Schlösser doppelt. Fenster, Türen. Jede Nacht stellte ich einen Stuhl gegen meine Tür. Es war mir egal, ob das paranoid wirkte. Dann kam die zweite Nachricht. Kein Umschlag, keine Vorwarnung, einfach auf den hinteren Stufen abgelegt, als hätte sich jemand angeschlichen. Sag deiner Mutter, sie mögen ihre Fenster. Diese war anders. Ich schlief kein Auge. Am nächsten Morgen überprüfte ich jedes Fenster erneut. Das Küchenfenster meiner Mutter, das über dem Spülbecken, stand einen Spalt offen. Sie schwor, es geschlossen zu haben. Ich diskutierte nicht, schloss es und verriegelte es fortan morgens und abends. Dann kam die schlimmste Nacht. Alles war still wie immer. Ich lag im Bett und las, ohne mich zu konzentrieren. Gegen 1.30 Uhr hörte ich ein Geräusch unten. Kein Knarren, kein normales Hausgeräusch. Dies war absichtlich. Ein sanftes Scharren, wie eine Hand, die über die Wand strich. Dann ein Schritt, noch einer. Ich erstarrte. Jeder Muskel spannte sich. Ich stand auf, öffnete die Tür einen Spalt und spähte hinaus. Die Treppe sah ich nicht, aber Licht aus der Küche. Und da sah ich ihn. Eine blasse, dünne Gestalt, die langsam über den Boden ging. Nicht huschend, sondern als gehöre sie dorthin. Leise schloss ich die Tür, griff zum Handy und schrieb meiner Mutter: »Jemand ist im Haus!« Sekunden später hörte ich, wie sich ihre Tür knarrend öffnete. »Hallo?« rief sie. Fest, aber mit Angst. Was folgte, war Chaos. Schwere Schritte. Die Hintertür knallte zu, dann Stille. Unten fanden wir schlammige Fußabdrücke auf den Fliesen. Barfuß. Das war der Tropfen. Meine Mutter rief die Polizei. Sie kamen, untersuchten und sagten, der Eindringling sei wohl durch das Kellerfenster eingestiegen. Nichts wurde gestohlen. Nichts beschädigt. Nur die Spuren und ein säuerlicher Geruch nach Erde und Schweiß. Am nächsten Morgen lag eine weitere Nachricht im Briefkasten. Wir haben es offen gelassen. Noch am selben Tag installierten wir Kameras. 3. Eine an der Veranda, eine an der Seitentür, eine am Kellerfenster. Ich schlief kaum, spulte die Aufnahmen immer wieder ab. 2 Nächte später ging die Seitentürkamera um 3.12 Uhr aus. In der Aufnahme: Rauschen, ein Flackern, dann ein Gesicht. Zu nah für klare Konturen. Nur die Augen. Weit, farblos, starrend. Dann schwarz. Am Morgen lag die Kamera zertrümmert im Dreck. In dieser Nacht packten wir und fuhren zu meiner Tante. Keine Diskussion, keine Erklärung. Wir verschwanden einfach. Eine Woche später kehrten wir zurück. Mr. Haldens Haus stand leer. Fenster vernagelt, Briefkasten überfüllt, kein Auto, kein Licht. Der Vermieter zögerte. Dann gestand er: Das Haus stand seit Monaten leer. Der letzte Mieter war einfach verschwunden. Keine Spur, keine Adresse. 6 Monate später zogen wir weit weg und ich bin nie zurückgekehrt. Ich bin Andrea. Ich war 31 Jahre alt, als das passierte. Ich hatte gerade eine 5-jährige Beziehung beendet. Und alles war ein einziges Chaos emotional, finanziell, logistisch. Ich arbeitete freiberuflich im IT-Support. hauptsächlich von zu Hause aus, was mir viel Flexibilität gab, aber auch bedeutete, dass ich viele Stunden allein verbrachte, starrte auf Bildschirme. Nach der Trennung brauchte ich schnell eine Unterkunft, etwas Billiges, ohne Drama, ohne Mitbewohner. Die Wohnung an der Edgeley Avenue schien eine gute Option zu sein. Sie war nicht luxuriös. Eine Einheit im zweiten Stock eines alten, leicht heruntergekommenen Gebäudes mit verkratztem Boden und einem seltsamen gelben Ton im Deckenlicht. Aber sie war ruhig, gut gelegen und der Vermieter stellte nicht viele Fragen. Ich unterschrieb den Vertrag 20 Minuten, nachdem ich sie besichtigt hatte. Der Eigentümer, Herr Feldmann, war wohl in den 60er Jahren. Er zeigte mir die Wohnung fast wortlos, übergab mir die Schlüssel und sagte: »Miete ist am ersten fällig. Der Briefkasten ist unten im Büro.« Dann verschwand er. Perfekt. Mir war nicht nach Smalltalk. Die erste Woche war in Ordnung. Es war ruhig, klar und die Einsamkeit traf nachts stärker, aber es gab etwas Beruhigendes in der Stille. Ich begann kleine Routinen. Kaffee genauso machen, wie ich ihn mag. Müsli um Mitternacht essen, das schmutzige Geschirr im Spülbecken lassen, einfach weil ich konnte. Es war mein Raum. Ich musste niemanden sonst glücklich machen. Dieses Gefühl hielt vielleicht 10 Tage. Dann fing es ganz subtil an. Es gab eine Tür auf der anderen Seite des Flurs, 3B. Ich sah nie jemanden rein oder herausgehen, aber ich konnte sagen, dass jemand dort lebte. Das Licht unter der Tür ging zu seltsamen Zeiten an und der Briefkasten war immer voll Flyer, Menüs, ungeöffnete Briefe. Jedes Mal, wenn ich an dieser Tür vorbeiging, hatte ich das merkwürdige Gefühl, dass mich etwas beobachtete. Als würde ich an einem offenen Fenster mit geschlossenen Vorhängen vorbeigehen. Es war subtil, aber genug, dass ich begann, durch den Türspion zu schauen, bevor ich meine Wohnung verließ. Eines Abends kam ich die Treppe hoch mit ein paar Tüten vom Supermarkt Dosensuppe, eine Flasche Wein, eines dieser Brathähnchen in unhandlicher Plastikverpackung, und als ich bei meiner Tür ankam, fielen mir die Schlüssel runter. Ich bückte mich, um sie aufzuheben. Klick. Die Tür von 3B öffnete sich einen Spalt gerade genug, um ein blasses Gesicht und ein Auge zu sehen, das mich anstarrte. »Bist du neu eingezogen?«, fragte er. Seine Stimme war leise und flach. Nicht freundlich, nicht neugierig, nur beobachtend. »Ja«, sagte ich, versuchte lässig zu klingen. »Vor ein paar Wochen.« Keine Antwort. Kein Lächeln. Sein Blick kreuzte meinen nicht. Stattdessen wanderten seine Augen langsam nach unten, als würde er mich scannen. Und dann schloss er die Tür. Nicht zuschlagen. Ein langsames, vorsichtiges Schließen. Ich stand einen Moment da, mit den Tüten in der Hand. Mein Herz fühlte sich seltsam an. Unruhig. Ich schüttelte das Gefühl ab, sagte mir, dass es nur ein unsozialer Nachbar sei. Ich hatte lange genug in Städten gelebt, um zu wissen, dass es Leute gibt, die einfach keinen Augenkontakt suchen. Aber dann wurde es seltsamer. Ich begann, Flecken an meiner Türklinke zu bemerken, als hätte jemand mit schmutzigen Fingern versucht, sie zu öffnen. Eines Morgens war eine Ecke meiner Fußmatte hochgeklappt. Ich hatte sie nicht berührt. Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts staubsaugte und dann am nächsten Morgen aufwachte und Spuren sah, kaum sichtbar im Licht von der Fensterseite zur Tür. Dann kam die Notiz am Kühlschrank. Ich öffnete die Tür, um Orangensaft zu holen, und da war sie, ein Klebezettel mitten auf der Tür. »Kauf mehr Mandelmilch!« Ich trinke keine Mandelmilch, habe ich nie. Ab da war es nicht mehr nur seltsam, es wurde unheimlich. Ich überprüfte die Fenster doppelt, schloss die Balkontür, installierte ein besseres Schloss an der Eingangstür. Ich googelte sogar, wie man Einbruchsspuren erkennt. Aber es gab keine Kratzer, keine offensichtlichen Spuren, nichts, womit man zur Polizei gehen konnte. Dann kam das Kratzen. Es war spät, vielleicht 2:30 morgens. Ich war auf dem Sofa eingeschlafen, der Laptop noch offen. Etwas riss mich aus dem Halbschlaf. Ein leises, gleichmäßiges Kratzen. Nicht laut, aber unverkennbar. Es kam von der Tür. Ich blieb völlig still. Hörte zu. Noch ein langes Kratzen. Dann nichts. Ich kroch zum Türspion und schaute. Der Flur war leer. Ich blieb mindestens 1 Minute dort, bevor ich langsam die Tür einen Spalt öffnete. Noch immer nichts. Aber an der Tür befestigt mit einem Stück Klebeband war eine weitere Notiz. Ich mag deine Socken. Es waren alberne Socken, weiß mit roten Sternchen. Ich hatte sie an diesem Abend getragen, sie neben dem Sofa liegen lassen. Es gab keine Fotos von mir mit diesen Socken, nichts Öffentliches. Die einzige Möglichkeit, wie er sie gesehen haben konnte, war von drinnen. Da setzte der richtige Schrecken ein. Am nächsten Morgen ging ich über den Flur und klopfte fest an die Tür von 3B. Ich konnte drinnen Bewegungen hören, leise Schritte, vielleicht das Knarren eines Möbelstücks, aber niemand antwortete. Ich schrie, sagte ihm, er solle sich von meiner Tür fernhalten, ich würde die Polizei rufen, wenn noch etwas passiere. Schweigen. In dieser Nacht klemmte mein Schloss. Ich hatte es wie immer abgeschlossen, aber als ich es vor dem Schlafengehen überprüfen wollte, ließ es sich nicht drehen. Es war blockiert. Ich rief den Hausmeister. Er kam am nächsten Tag, überprüfte es und sagte, es sähe so aus, als hätte jemand daran herumgefummelt, irgendetwas in den Mechanismus eingeführt. Er bot an, das gesamte Schloss auszutauschen. Ich sagte ja. Ich erzählte ihm nichts weiter. Noch am selben Nachmittag bestellte ich eine versteckte Kamera. So eine winzige, die man ins Regal stellen kann. Ich richtete sie auf die Eingangstür. 2 Tage lang nichts. Stille. Ich begann zu denken. Vielleicht hätte ich mir alles nur eingebildet. Dann kam die 3. Nacht. Ich wachte mit diesem Gefühl auf der Haut auf, als wäre etwas in der Luft nicht in Ordnung. Am nächsten Morgen sah ich mir die Aufnahme an. Da war er. 2.43 Uhr. Stand still, vollkommen unbewegt, im Flur vor meiner Tür. Er klopfte nicht, bewegte sich nicht. Er stand einfach nur da und starrte. Dann beugte er sich so nah heran, dass sein Mund fast das Holz berührte und flüsterte, »Ich weiß, dass du wach bist.« Mir wurde eiskalt, als ich es sah. Ich erinnere mich nicht einmal, geatmet zu haben. Am nächsten Tag kaufte ich ein zusätzliches Schloss, eine Türkeilvorrichtung und Pfefferspray. Ich schlief kaum noch. Jeder Bodenknarzer ließ mich im Bett aufrichten. Jeder Windstoß draußen klang für mich wie Schritte. Und dann fing er an, durch die Lüftungsschächte zu sprechen. Anfangs dachte ich, ich bilde es mir ein, aber es passierte immer wieder. Immer nachts. Ein leises Flüstern. Mein Name. Manchmal gedehnt in einem singenden Ton. Manchmal schnell und rau. Dann kamen die Lacher. Dann, ich kann dich atmen hören. Ich nahm es natürlich auf. Aber bei der Wiedergabe war nur Rauschen zu hören. Der Ton wurde nie aufgenommen. Ich ließ eine Notiz an seiner Tür. Wenn du dich nochmal näherst, rufe ich die Polizei. Das ist Belästigung. In derselben Nacht hinterließ er eine Notiz an meiner: Niemand wird kommen, um dir zu helfen. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich packte eine Tasche und ging. Ich blieb bei meiner Schwester in Brighton, 1 Stunde entfernt. Ich erzählte ihr alles. Sie wollte sofort die Polizei rufen, aber ich hatte keine echten Beweise, nur Geschichten, nur Empfindungen. 2 Tage später rief mein Vermieter an. Ein anderer Mieter hatte einen seltsamen Geruch aus meiner Wohnung gemeldet. Ich kam mit der Polizei zurück. Jemand war eingebrochen. Die Schubladen waren geöffnet, meine Kleidung zerrissen. Meine Küche roch, als hätte dort etwas Totes tagelang gelegen. Im Schlafzimmer waren die Wände mit dicken schwarzen Filzstiftlinien bedeckt. Du hättest nicht gehen sollen. Du hättest nicht gehen sollen. Du hättest nicht gehen sollen. Immer und immer wieder. In verschiedenen Größen, Winkeln, überlappenden Buchstaben. Die Polizei befragte ihn. Er bestritt alles. Sagte, er habe seine Wohnung seit 1 Woche nicht verlassen. Es gab keine Einbruchsspuren. Keine Fingerabdrücke. Nichts Verwertbares. Ich kündigte den Mietvertrag sofort. Ich bin nie wieder dorthin zurückgekehrt. Heute lebe ich in einem Gebäude mit Sicherheitsdienst, Concierge, Kameras auf jedem Flur. Meine Nachbarn haben echte Namen. Ich überprüfe die Schlösser 2-mal, 3-mal, wenn ich nicht schlafen kann. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Aber manchmal, kurz bevor ich einschlafe, wenn alles so still ist, dass ich meinen eigenen Herzschlag höre, schwöre ich, dass ich es höre. Dieses langsame, schleifende, weiche Geräusch. Und ich frage mich, ob er vielleicht jetzt hinter der Tür von jemand anderem steht.